Die Gärten der Misanthropen. Kein Baldachin rot, noch ein dicht Zedergewölb wird verstecken euch, weder Tanne noch Ficht. Hilda Doolittle. Von der Misanthropie gibt es mindestens so viele Varianten wie von Rosen oder Glockenblumen. Misanthropen von Geburt und aus Erfahrung, also ererbte und erworbene Misanthropien, akute sowie chronische. Allerdings bestreite ich, dass es sich um eine Fehlhaltung oder Krankheit handelt. Es ist lediglich eine Form, mit dem Leben und damit auch mit dem Garten umzugehen. Wie groß oder klein der auch sein mag, seinen Grenzen wird die größte Aufmerksamkeit der misanthropischen Gärtner geschenkt. Sein Inneres, das Herz, kommt später, wenn überhaupt. Oft bleibt es leer. Der Misanthrop liebt lebende Mauern. Dornig müssen sie sein und so hoch, dass man weder in den Garten rein noch aus ihm rausschauen kann. 1000 wehrhafte Pflanzen hält die Natur zum Mauerbau bereit. Und wie effizient die sind, zeigt die legendäre, bis zu 50 Meter breite lebende Grenzbefestigung aus dem Mittelalter, das Gebück, von dem im Rheingau noch mächtige Reste zu sehen sind. Weder Pferd noch Wagen noch Streitmacht konnten überwinden, was da aus Weißdorn und Rotbuche, Brombeeren und anderem Dornenzeug gewachsen war und sich undurchdringlich verschlungen und verbunden hatte. Im Kleingarten ist es prinzipiell dasselbe. Statt gegen Eroberer geht es gegen jeden zweibeinigen Eindringling. Wie viel Erfindungsreichtum und Beharrlichkeit in Schutzhecken steckt, kann der Vorübergehende nicht erkennen. Er gehorcht ja unbewusst dem stummen Befehl der Pflanzen: Schau nicht rein. In England sieht man gelegentlich wunderschöne Heckenkunstwerke, die von ihrer Mischung aus Unordnung in der Pflanzenauswahl und Strenge durch einen unerbittlichen Schnitt geprägt sind. Das ergibt bunt gestreifte Wände aus Berberitze, Buchs, Buche in allen Farben, Weiß- und Rotdorn, manchmal durchzogen von den fast schwarzen Äderungen des Taxus. Wahrscheinlich ist es gar nicht einfach, eine solche Hecke hochzuziehen, denn man muss mit dem Schnitt immer wieder für kleinteilige Verzweigung sorgen, damit die Fläche aus Blättern in allen Größen und Nadelhölzern eine farbige, aber einheitlich plan wirkende Front ergibt. Bei uns sieht man solche Hecken sehr selten. Vielleicht sind sie den hiesigen misanthropischen Gärtnern zu anspruchsvoll und anarchistisch. Lieber Thuja oder Taxus ganzjährig geschlossen. Hainbuche gibt im Winter zu viel Preis. Aus der Vogelperspektive sieht das wahrscheinlich interessant aus. Zwischen den Karos der Felder und den Kontinentformen der Wälder, den Flickenteppichen der Kleingärten und den Steinadern der Städte hocken immer wieder buschige kleine Ich-Inseln in merkwürdigen Formen, geerbte oder zusammengesparte Grundstückchen, oft in schwieriger und bedrängter Lage. Abgrenzen tun sich ja alle. Die Misanthropen aber verbergen sich in ihren Gartenkokons und basteln lebenslang, Schicht um Schicht, an deren Undurchdringlichkeit. Der erste Gärtner dieser Art, den ich kennenlernte, war ein Nachbar, der Herr Hildesheimer hieß. Heute weiß ich natürlich, dass es mit diesem Namen für ihn eine Menge Gründe gegeben haben musste, sich nach seinem Davongekommensein ins Volk der Misanthropen zu flüchten, jener sonderbaren Gemeinschaft, die letztlich immer Recht behält. Wie er lebte, was bei ihm wuchs, ob seine Behausung ein Palast, eine Hütte oder irgendwas dazwischen war, konnten wir Kinder trotz langer Hälse und mancher von Dornen vereitelter Einbruchsversuche nicht herausfinden. Damals wussten wir nur, er liebt Brombeerhecken und kann Kinder nicht leiden. Das veranlasste uns zu einem Experiment. Ein großer Kirschbaum wuchs an Herrn Hildesheimers Grundstücksgrenze. Er stand da, von feindseligem Gesträuch und Gebüsch flankiert, blühte jedes Frühjahr überschwänglich und warf im Sommer Kirschen zu uns rüber. Das gefiel seinem Besitzer nicht. Jedenfalls sahen wir ihn manchmal grimmig über das undurchdringliche Gebüsch schauen. Oder war sein Gesicht traurig und einsam? Das hätte aber nicht in unsere Geschichte gepasst. Kinder brauchen immer einen Feind. Er war unserer, basta. Zu den zahlreichen Mythen der Kindheit über die Macht der Ohnmächtigen, also über die Verheerungen, die man auch als ganz Kleiner an ganz Großen anrichten kann, gehört die Geschichte von den Kupfernägeln, mit denen man starke Bäume in kurzer Zeit zum Sterben bringen kann. Ich weiß bis heute nicht, ob das wirklich stimmt. Aber Tatsache war, Manfred Stichel, meine erste große Liebe, besorgte einen Kupfernagel, wir hauten ihn durch den Zaun hindurch, dem Kirschbaum in den Stamm und im nächsten Jahr starb er. Wir Kinder schauten ihm fasziniert und entsetzt dabei zu und wussten, das waren wir. Wir hatten unserem Feind gezeigt, wozu wir imstande waren. Aber dieser Frühling war nicht wie die anderen. Ich drehte den Kopf weg, wenn ich auf dem Weg zur Schule an dem vertrocknenden großen Baum vorbeikam. Nachts musste ich manchmal heulen und Manfred Stichel liebte ich nicht mehr. Herr Hildesheimer ließ die Baumleiche stehen, ohne sie mit tröstlichen Kletterrosen oder Waldreben zu bemänteln. Wir zogen bald weg. Der Misanthropengarten ist der geheimnisvollste unter allen Gärten. Wahrscheinlich auch der authentischste. Wenn man sich die Penetranz betrachtet, mit der Garten, Moden, Stile, Pflichten, Accessoires jedem, der auch nur 2 Quadratmeter Boden sein eigen nennt, aufgedrängt werden, beneidet man die hinter ihren lebenden Mauern verborgenen Skeptiker und wünscht sich manchmal an ihre Stelle. Nie mehr müsste man das hochnäsige Grinsen der Frau X ertragen, wenn sie sich über unseren kümmerlichen Phlox beugt, niemals mehr Herrn Y den Giersch an den Hals wünschen, wenn er uns über richtiges Mulchen belehrt oder den Kopf über unsere Gartengeräte schüttelt. Der als Erfolgsbeweis in Mode gekommene Garten erscheint dem Misanthropen als Ausbund von Verächtlichkeit, denn er hält niemanden für wert, einen Blick ins Innere zu tun, weder in seins noch in das seines Gartens. Warum sich zeigen? Warum Anerkennung in den Blicken des Gegenübers suchen? Und so sitzt er vielleicht in seiner Hütte, deren Farben der Regen längst weggewaschen hat, unser Menschenfeind. Vielleicht hat er sich einen Chateau Petrus geleistet. Misanthropen haben ja weniger Unkosten als Leute, die aufs Urteil ihrer Umgebung Wert legen. Und vielleicht liest er Schopenhauer oder Jean-Paul. Es könnte gut sein, dass er einen Papagei hat. Seine Rosen sind struppig, seine Erdbeeren teilt er mit einer Schar Schnecken. Oder er hat sich einen geometrischen Irrgarten aus Buchs zurechtgeschnitten, in dessen Innerstem er auf die Welt pfeift. Was für ein Leben! Im großen Stil lässt sich das heutzutage schwer verwirklichen. Ein misanthropischer Park setzt gewisse Feudalstrukturen voraus, die nur noch für sehr viel Geld zu haben sind. Das Schild »Privat, kein Durchgang« beeindruckt in Zeiten öffentlicher Gartenbegehungen, Sommerfestivals und Verkaufsshows das Publikum nicht sonderlich. Selbst die knurrigsten Schlossherren und Parkbesitzerinnen sind zu demokratischem Dauergelächel verurteilt, müssen Gartenzeitungsredakteurinnen Rede und Antwort stehen und sich 300 Mal fragen lassen, womit sie ihre Rhododendren düngen. Also verzieht sich der Misanthrop und sein selteneres weibliches Pendant lieber in verstecktere Ecken, zwischen Bahngleise und in Hinterhöfe. In Kleingartenanlagen allerdings sind sie fehl am Platz. Zwar gibt es fast in jeder einen Vertreter der Spezies, aber sie spielen dort die Rolle des belächelten oder bekämpften Außenseiters. Meistens haben Misanthropen ihren Schrebergarten von jemandem geerbt. Und wenn sie gedacht haben, sich nun dort der Einsamkeit nicht wie gewohnt in 4 Wänden, sondern zwischen Hecken hingeben zu können, haben sie sich geirrt. Über denen pflegen Köpfe zu erscheinen, aus deren Mündern Maßregeln quellen. Bepflanzung, Pflege, Höhe der Hecken, alles ist Vorschrift. Angeblich soll das in Zeiten moderner Libertinage besser geworden sein, aber das glaube ich nicht. Es haben sich nur die Gesetze geändert, nicht ihre Sachwalter. Der gleiche, der vor 20 Jahren die Insektizidspritze anmahnte, fordert jetzt Ohrenhöhlernestchen. Dem misanthropischen Gärtner wird dreingeredet, so oder so, und das hasst er. Kleingartenanlage heißt soziale Kontrolle, wie sie feingesponnener gar nicht sein kann. Jener Hortus conclusus eigener Art, der sich hinter seinen lebenden Mauern nicht vor der Welt schützt, sondern sie negiert, gedeiht am besten auf Brachen oder mitten in der Stadt, wo ihn keiner vermutet. Und oft entsteht er wie zufällig, als Ziel eines langen und mühsamen Weges. Ponell war ein entlassener Fremdenlegionär. Als Schrotthändler, Antiquitätenfälscher, Schmuggler und Kopf einer Gruppe zynischer und trinkfester Männer gehörte ihm ein interessanter Misanthropengarten, den man nur sehen konnte, wenn es einem gelungen war, viele Hindernisse zu überwinden. Von außen sah das Ganze aus wie einer jener Plätze, auf die die Leute hereinfallen, weil sie denken, sie fänden dort Schätze. Das funktioniert seit vielen Jahren. Und keiner, der so ein Paradies aus Schutt und Glanz je betreten hat, gibt zu, dass er es anstatt mit einem tollen Fund mit teuer bezahltem Plunder wieder verlassen hat. Ein notdürftig überdachter Hof, bedeckt mit Möbeltrümmern, Urgehäusen, vom Friedhof geklauten steinernen Grabfiguren, Kirchenbänken, abgehackten Heiligenköpfen und Bergen von bürgerlichem Essgeschirr, war Ponells Reich. Dahinter stand ein zweistöckiger Schuppen voll verlauster Polstermöbel, in dem er mit seinen wechselnden Kumpanen hauste. Er war ein gut aussehender, drahtiger Mann unbestimmten Alters, immer braun gebrannt, mit strohigen, dichten Haaren, die er sich kurz schor. Seltsamerweise trug er eine dicke Brille, die nicht zu ihm passte. Ponell verkaufte seinen Krempel mit der herablassenden Gebärde eines noblen Galeriebesitzers, lächelte nie und verschwand gelegentlich mit amerikanischen Kundinnen für längere Zeit zwischen den Polstermöbeln. Auch seine Freundin war Amerikanerin wie so viele in der Kleinstadt am Rhein hängen geblieben. Sie hatte nur ein Bein, lange dunkle Haare und verriet mir, dass man lange Wimpern kriegt, wenn man sie regelmäßig mit Nivea bürstet. Abends, wenn genug falsche Louis-Seize-Uhren und selbstgemachte Barockspiegel ihre Abnehmer gefunden hatten, wurden ausgewählte Kunden und Freunde durch den Schuppen in den geheimen Garten geführt, der sich hinter Gestrüpp verbarg. Er war überraschend groß, mit einer gemauerten Feuerstelle, einer alten Badewanne, in der das Bier gekühlt wurde, und der großen Figur einer Trauernden ohne Kopf. Es roch nach Holunder und Linden. Um die Feuerstelle herum standen Liegestühle, die mit mottenzerfressenen Perserbrücken bedeckt waren. Dort hielt Ponell Hof, in seinem Zauberreich, wo er außer der Trauernden keinen Trödel duldete. Der Garten war tabu. Und gewiss, ohne dass er das gewollt hatte, war ihm ein von vielen ehrgeizigen Gärtnern ersehntes Ideal gelungen, der Weiße Garten. Das heißt, der magische und von Vita Sequivest kanonisierte Weiße Garten hatte sich selber gemacht. Aus Knöterich und Ackerwinden, Margeriten, Kamille und Holunder, Heckenrosen, Weißdorn und Schlehen mit einem Teppich aus Gänseblümchen. Vom Frühjahr bis zum Herbst blühte der geheime Garten weiß. In diesen drei Jahreszeiten habe ich ihn besuchen dürfen, ihn und seine seltsamen und schwer durchschaubaren Bewohner, von denen ich sicher war, dass es sich um ziemlich böse Typen handelte. Nicht, dass sie mit irgendwelchen Gewalttaten angegeben hätten. Es waren eher beiläufige halbe Sätze, auch ihre Art zu trinken, zu schweigen und zu lachen. Manchmal war die Rede von Orten, von denen ich nie gehört hatte. Dien Bien Phu zum Beispiel oder Oran. Irgendwo hatten sie irgendeinen Krieg verloren und sich zurückgezogen in diese zwielichtige Welt aus Schrott, merkwürdigen Geschäften und verzauberten Nächten. Ponell hatte einen Plattenspieler ans Fenster seines Schuppens gestellt. Wenn die Platte mit Liedern von Gustav Knut, Hanne Wieder und Hannelore Schroth zu Ende war, stand er auf, stieg ganz leicht schwankend die Leiter zum ersten Stock hinauf und legte Saint-Saëns oder Richard Tauber-Arien auf. Sie redeten, tranken und schwiegen, meistens bis die Sonne über dem Garten aufging. Dann fuhren die Kumpane weg über Land, neue Ware besorgen. Oft standen verlotterte amerikanische Straßenkreuzer vor dem Schuppen, die nach Tagen verschwanden und anderen Platz machten. Ponell blieb auf dem Hof und verkaufte schmachtenden Amerikanerinnen seinen Trödel. Er bezeichnete jedes einzelne Stück als aus der Zeit und lachte, als ich mal fragte, aus welcher. Wenn er mit einer von den Amerikanerinnen im Polstermöbelschuppen war, spielte er auf dem Plattenspieler Märsche. Manchmal trug er theatralische Uniformjacken, die er in irgendwelchen Kisten gefunden hatte. Dann roch er modrig wie ein längst Gestorbener. Wahrscheinlich war ich sehr in ihm verliebt. Als es Winter geworden war, ging ich nicht mehr zu Ponell. Mittlerweile hatte ich ein paar hübsche Sachen für mein Zimmer bei ihm gekauft. Er hatte mir immer einen anständigen Preis gemacht. Einmal hat er mir etwas geschenkt, eine persische Puppe, die tückisch dreinschaute. Man sieht, ein Misanthropengarten kann durchaus in Gesellschaft genossen werden, es muss nur die richtige sein. Leute zum Beispiel, die lediglich den freien Himmel brauchen, ohne Gitter, durch die man zu ihm hinaufschaut, mit lebendigen Mauern drumherum. Manche Misanthropengärten lassen willig kleine Wahnsinnigkeiten wachsen. Hinter ihren Hecken verbergen sie merkwürdige, oft sehr große Kollektionen von allerlei Gegenständen, die, von der Menschengesellschaft weggeworfen, für deren Verächter eben deshalb wertvoll und liebenswürdig sind. Denn Misanthropen sind zur Zuneigung durchaus fähig. Niemand baut so viele Vogelhäuschen wie sie und legt Futterplätze für verachtete Tiere wie Tauben und Ratten an. Niemand sammelt und ordnet verwaisten Besitz so liebevoll. Was einmal in der Welt ist und jemandem nützlich war, verdient nicht achtlos fallen gelassen zu werden. Vielleicht gibt es eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Menschen und Dingen, von der nur die Menschenverächter wirklich etwas verstehen. Ausrangierte Kühlschränke, angeschlagene Kaffeekannen oder marode Möbel, verlassene und trostlose Gegenstände gibt es viele. Im Misanthropengarten finden sie Zuflucht, oft auch neue Aufgaben. Im Kühlschrank werden alte Zeitschriften aufgehoben und in den Kaffeekannen Tomatensetzlinge gezogen. Manchmal wird Kunst aus diesen Arrangements. Wunderbare Installationen wachsen über Jahre ungesehen hinter Dornenhecken und werden irgendwann entdeckt, nach dem Tod ihrer Besitzer oder durch Neugierige, die sich nicht abhalten lassen, zu spähen. Aber welche Pflanzen hat der Misanthrop gern in seinem Garten? Gibt es welche, die er besonders liebt oder verabscheut? Man wird feststellen, dass zum Persönlichkeitsbild des Misanthropen, wenn er nicht von vornherein seinen Garten sich selbst überlässt und fast unbearbeitet nutzt wie Ponell, eine gewisse Blumenverachtung gehört. Blumen, so scheint es, sind für einen ordentlichen Menschenverächter eine leichtfertige und luxuriöse Spielerei der Natur. Das Überschwängliche, das ihnen in ihrer Blütezeit eigen ist, macht den Misanthropen misstrauisch und verlegen. Er liebt dunkles Grün, der Taxus ist sein Freund, vielleicht auch, weil man mit seiner Hilfe, wenn man wollte, die ganze Stadt ausrotten könnte. Das Wissen um die möglichen Katastrophen, die mit ihm angerichtet werden könnten, stimmt den echten Menschenfeind heiter. Auch Buchs, Hainbuche, Konifere und Konsorten werden von ihnen geschätzt. Nicht für Hecken allein, sondern für allerlei Zurechtgeschnittenes. Es gibt auch Trauerweiden und Birkenfreunde, die sich daran ergötzen, wenn ihre Lieblinge Nachbargrundstücke erobern. Grundsätzlich gilt, der Misanthropengarten gibt sich nicht mit Halbheiten ab. Da er sich keinem Geschmacksurteil oder Modediktat von außen beugen muss, ist er entweder anarchisch oder verbessert in Nutze die Schöpfung, indem er ihr zeigt, wie eine richtige Ordnung auszusehen hat. Vielleicht folgt der Misanthropengarten unbewusst den Worten von Voltaires gebeuteltem Dr. Pangloss, der sich alle Misere genial schönredet. Auf dem Unglück Einzelner baut sich das Wohl der Allgemeinheit auf, so dass also das Glück der Gesamtheit umso größer ist, je mehr privates Unglück es gibt. Aber ist der Misanthrop unglücklich? Wenn er einen Garten hat, ist er über das akute Unglück hinaus und hat sich eingerichtet. Deswegen ist der Misanthropengarten den klösterlichen Heilpflanzen und Arzneimittelgärten an die Seite zu stellen. Seine therapeutische Wirkung ist nicht hoch genug einzuschätzen.